Vielleicht haben wir nicht das schärfste Schwert, aber wir stehen auf jeden Fall auf und wir könnten mit uns nicht alles machen. Und sie hat gesagt, ganz einfach, ich bin eine Mutter, ich bin es auch. Wer soll unsere Kinder erziehen? Sind das wir oder sind das Algorithmen, also Empfehlungssysteme? Und ich glaube, das ist so ein ganz einfacher Satz. Den versteht jeder.
Stell dir vor, du öffnest morgens auf dem Weg zur Arbeit Instagram, TikTok oder X. Du scrollst durch Nachrichten, politische Debatten, Videos und Kommentare. Doch was du dabei siehst, ist keine neutrale Auswahl. Empfehlungssysteme entscheiden mit, welche Inhalte Reichweite erhalten, welche Themen in deinem Feed auftauchen und welche Werbung dir angezeigt wird. Ein wachsender Teil unserer demokratischen Öffentlichkeit findet heute in diesen digitalen Räumen statt. Dort wird informiert, diskutiert und mobilisiert. Dort werden aber auch Desinformationen verbreitet, Menschen beleidigt und politische Debatten gezielt beeinflusst. Mit dem Digital Services Act hat die Europäische Union Regeln geschaffen, die Online-Plattformen stärker in die Verantwortung nehmen sollen. Doch was genau verändert der DSA? Welche Rechte haben NutzerInnen? Wie werden Kinder und Jugendliche geschützt? Und bedeutet eine stärkere Regulierung eine Einschränkung unserer Meinungsfreiheit? Darüber spreche ich heute mit Dr. Anke Wekerle. Anke ist Mitglied im Landesvorstand der Europa-Union Nordrhein-Westfalen, gehört darüber hinaus dem Speakers Pool Team Europe Direct Deutschland der Europäischen Kommission an und arbeitet beruflich zu europäischen Bildungsprogrammen. Anke, schön, dass du heute im Europa-Podcast bist. Anke, ich habe es gerade gesagt, du engagierst dich für die Europa-Union im Speakers Pool und beruflich zur europäischen Bildung. Was verbindet diese drei Bereiche für dich?
Nochmal ein herzliches Danke und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und der rote Faden, tatsächlich ganz grundlegend, glaube ich, schon sehr früh das Interesse für Politik, für wie können wir uns engagieren und das vor allen Dingen auch über die Nationalgrenzen hinweg, also auch Europa früh mitgedacht. Und ich habe eine Zeit lang, schon ein paar Jahre her, im Europäischen Parlament gearbeitet in Brüssel und habe dann da wirklich so gemerkt, es lohnt sich dran zu bleiben und es ist interessant, es gibt ja eine viel weitere Sicht der Dinge und ich habe auch sehr früh im Ausland gelebt und ich glaube, wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat, ich muss mich woanders anpassen, und es gibt auch einen anderen Weg zu leben und ich bin raus aus meiner Komfortzone. Ich glaube, das gibt dir ein ganz großes europäisches Moment. Und deswegen, ich glaube an den Austausch, ich glaube an dieses Motto Einheit in Vielfalt. Also wenn man das mal selber mitgelebt hat, also früh nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss wirklich mal in Austausch gegangen ist über Wochen und Monate oder Jahre, hat man, glaube ich, dieses Europagefühl ganz gut drin. Und wenn man einmal in Brüssel so einen Abend hatte, wo an einem Tisch 20 Sprachen gesprochen werden und das total wild ist, aber auch sehr lustig und sehr Horizont erweiternd, dann hat man, glaube ich, so dieses richtige Lustgefühl auf Europa. Und so ging es mir auf jeden Fall. Also da war ich zwischen 18 und Anfang 20 und dachte mir, das macht richtig Spaß. Und aus diesem Spaßmoment raus kam irgendwann auch Ernst und dann tatsächlich auch das Studium, die Ausbildung, die man ja akademisch dann genießt und dann auch eigentlich immer einen sehr großen Europabezug in dem, was ich dann auch beruflich gemacht habe. Das stimmt, ja.
Jetzt bist du ja viel mit Menschen in NRW und in Europa in Kontakt. Wenn du mit den Menschen über Europa sprichst, was ist denn im Moment so stärker zu spüren? Ist es eher Interesse, Erschöpfung oder Verunsicherung?
Ja, ich habe im Mai vor allen Dingen 2026 viel mit Menschen gesprochen. Ich finde auch, dass wir einen sehr bürgernahen Kontakt haben sollten. Also wirklich sagen, ich stelle mich an die Eckkneipe oder auch mal in den Baumarkt oder wo auch immer die Bürgernähe passieren kann. Also raus aus der Komfortzone, die man selber so lebt. Ich glaube, die meisten Menschen sind sehr offen, wenn sie einmal merken, dass du auch Interesse hast, denen wirklich zuzuhören. Und dann würde ich sagen, also wenn diese erste Hemmschwelle überschritten worden ist, dass die merken, ich werde ernst genommen, die hat wirklich Lust zuzuhören, also ich, dann glaube ich, haben die schon sehr viel Interesse. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen ein bildungspolitisches Problem, das ist aber grundsätzlich in jedem Bundesland der Fall, würde ich sagen, dass Europa nicht so einen großen Stellenwert in der Schulbildung hat. Also rein die Institutionenlehre, die Geschichte, als auch das Wahlverhalten dazu. Und ich glaube, aus dem mangelnden Wissen kommt auch oft so dieses Moment, okay, ich will nicht mir in die Blöße geben, dass ich was Falsches sage im Gespräch. Und deswegen halten sich viele, glaube ich, auch eher zurück. Und ich fange dann ganz niedrigschwellig an und sage, okay, ich hole Sie kurz ab, wir stehen da und da. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Das momentan so die Richtlinie, wo es hingeht, oder den Weg. Mhm. Und ich glaube, das hilft so ein bisschen, zu sagen, man kann nichts Falsches sagen. Ich sehe, das ist ein großes, weites Feld. Es ist ja auch schwierig in diesem sogenannten Multilevel-Governance-Ansatz. Also welche Ebene hat welche quasi Regierungsgewalt, ist ja auch schwierig.
Du sagst es ja schon, Europa kann weit weg sein, aber eigentlich bewegen wir uns ja ständig in diesem europäischen Kontext. Wenn man einkaufen geht, keine Ahnung, wenn man reist, wenn man allein den bezahlt. Ja, es ist ja überall Europa drinne. Und deswegen würde es mich jetzt zu Beginn auch nochmal fragen, was macht denn für dich dann gute Europakommunikation aus, gerade wenn es kompliziert wird, so wie vielleicht auch gleich beim DSA?
Danke. Ich glaube, das sage ich immer wieder, immer das Gute zu erzählen. Also was du gerade meintest mit, wir sind doch schon in Europa. Also egal, ob ich jetzt in der großen Stadt lebe oder auf dem Land, das ist trotzdem Europa. Und ich glaube, das muss man stärker wieder hervorkehren und zu sagen, wenn es die kleinen Sachen sind, wie das USB-C-Kabel, der Euro, der Verbraucherschutz, die 112, die ich europaweit wählen kann, die Krankenkassenversicherung, also diese ganzen guten Vorteile, der Schengen-Raum meistens, den wir uns gegeben haben, dann macht das unser Leben einfach de facto sehr viel einfacher. Und wenn man den Menschen immer in so einem Gespräch, auf dem Marktplatz oder wo auch immer, diese kleinen Dinge, das kann man in einer Minute erzählen, wieder vor Augen führt und sagt, wissen Sie einfach, wie schön Sie es gerade haben, wie viele Freiheiten Sie haben, wie einfach Sie in Europa leben können und wie gut, dann merken die, ach ja, es gibt doch ein paar gute Dinge. Und wenn die dann noch Lust haben, weiter zuzuhören, dann kann man in so ein tieferes Thema einsteigen wie Verbraucherschutz, Umweltschutzrechte oder auch, was wir gleich haben, digitale Dienste. So. Und ich glaube, dann, wenn man diese Grundbasics geschaffen hat, kann man dann, wenn die Lust haben und wirklich interessiert sind, noch ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema.
Also ich habe auf jeden Fall Lust, heute tiefer einzusteigen und mit dir über den DSA zu sprechen und unsere digitale Demokratie. Und wenn wir jetzt einmal den DSA anschauen, also wenn wir über den Digital Services Act sprechen, dann klingt es ja zunächst so nach Regulierungssprache. Ich glaube, der Begriff muss erklärt werden, weil wenn ich mit Menschen hier im Kiez sprechen würde und sage, haben Sie schon mal vom DSA gehört, dann denken die vielleicht an andere Dinge, aber nicht an das, was wir darunter verstehen. Es klingt also nach Verordnungen, nach Plattformpflichten und Aufsichten. Aber eigentlich geht es ja wirklich was um etwas Alltägliches, das wir alle in unseren Taschen haben, in unseren Handys und überall. Also was sehe ich online, wer entscheidet darüber, was ich sehe und dann aber vor allem, welche Verantwortung haben diese Plattformen und welche Räume werden wie bespielt. Kannst du uns jetzt genau in diesem Kommunikationsauftrag, den du gerade schon skizziert hast, einmal erklären, was dieser DSA in einfachen Worten ist?
Sehr, sehr gerne. Genau, also wir sind in einem fiktiven Bürgergespräch und wir gehen jetzt von, ich habe Lust, die guten Sachen von Europa ein bisschen zu vertiefen rein. Man kann das eigentlich sehen als digitale europäische Staatsbürgerschaft. Also wenn ich hier sage, ich bin europäischer Staatsbürger, was wir de facto sind, also das ist auch eine Angleichung, wir haben alle das gleiche Cover auf dem Reisepass zum Beispiel, überträgt man dieses Prinzip der quasi rechtlichen Staatsbürgerschaft auf den digitalen Raum. Das heißt, das sind Rechte und Pflichten, also Rechte, zum Beispiel Verbraucherschutz, Pflichten, Regulierung der Plattformen. Und wir haben uns gesagt, neben den Sachen, die passieren, die wir gleich noch vertiefen können, geht es erstmal darum, wir wollen erstmal Transparenz darstellen. Also was passiert überhaupt und müssen da auch eine gewisse Medien- und Digitalkompetenz erstmal aufbauen, weil wir haben gemerkt, dass diese Plattformen intrinsisch gewachsen sind, ohne dass wir als Gesetzgeber, also die Kommission gesprochen, tatsächlich da schnell genug mitwachsen konnten. Also wir sind so ein bisschen, okay, wir haben das beobachtet, wir müssen jetzt gucken, dass wir da eben diese Kompetenzen im digitalen Raum haben können, dass wir eben diesen sicheren, aber auch kritischen Online-Zugang ermöglichen für die Bürgerinnen und Bürger. Und da eben Umgang mit Daten, Cybersicherheit und Online-Diensten, also wo stehen wir da und was sind unsere Fähigkeiten und Kompetenzen? das vor allen Dingen auch über alle Alterskohorten hinweg zu schaffen. Klar, ich würde sagen, bei jüngeren Menschen ist das einfacher umzusetzen, die Risiken und die Möglichkeiten darzustellen und abzubilden. Aber wenn wir sagen, wir haben ja die Nutzung digitaler Dienste von im besten Fall erst ab 13 bis nach oben offen, da muss man sich überlegen, wie man das überhaupt ermöglicht als Gesetzgeber. Und dann eben zu sagen, wir haben klassische Bürgerrechte und das auf den digitalen Raum zu erweitern. Und es gibt den Pressesprecher der Europäischen Kommission, der ist Thomas Renier, und der hat einfach die einfachen Worte gesagt, ich zitiere das mal halbwegs richtig als O-Ton, was im realen Leben illegal ist, muss auch im digitalen Leben illegal sein. Und ich glaube, das ist die einfache Nachricht dahinter. Nochmal zurück zu, was ist das eigentlich? Mhm. Das ist eine Verordnung, und eine Verordnung ist unmittelbar geltendes Recht auf der europäischen Ebene. Das heißt, es ist eine Kompetenz, die auf der europäischen Ebene liegt und gilt unmittelbar in den Mitgliedstaaten. Warum das europäisch bindend ist, das liegt daran, dass es gilt hauptsächlich oder maßgeblich auf der europäischen Ebene für, im Englischen heißt das Very Large Online Plattform, also die allergrößten digitalen Dienste.
Also das ist Google, genau. Meta, Apple wahrscheinlich
auch. Es ist auch sowas wie Amazon, Apple, Amazon, genauso, ja. Auch die, die quasi gewerbetreibend sind. Das bindet sich an 10% der Bevölkerung pro Monat. Das heißt 45 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, die sind alle drüber, die wir gerade genannt haben. Und die sind dann direkt bindend auf das europäische Recht anzuwenden. Und deswegen hat da eben die Kommission die Kompetenz, die Verordnung über digitale Dienste direkt umzusetzen auf der europäischen Ebene. Die, die kleiner sind, also KMUs, Mittelstand, die werden dann in den Nationalstaaten reguliert. Das ist in Deutschland die Bundesnetzagentur zum Beispiel. Mhm. Also so ist das eben reguliert, dass wir sagen, die Großen, weil da die Macht so groß ist, wird dann direkt europäisch reguliert. Und die kleinen Mittelständischen werden dann in den Mitgliedstaaten reguliert. Grundsätzlich geht es aber darum, dass wir gesagt haben, es soll kein autoritäres Moment sein, kein aufoktroyiertes Moment von oben sein, sondern wir haben von unten gemerkt, wir brauchen Schutz. Und das ist das Moment, also dieses Bürgerinnen und Bürger schützen, wertebasierte Ordnung auch im Netz wieder durchsetzen. Und das kommt eben aus den Fällen, die wir gesagt haben, wir haben gesehen, es passiert was, was wir nicht haben wollen. Und die Gruppen müssen wir schützen.
Also da möchte ich gerade noch mal reingehen. Welche Probleme auf dieser unteren Ebene, die du gerade skizziert hast, hat denn der europäische Gesetzgeber gesehen? Oder vielleicht war einer der Co-Gesetzgeber ja führender, also Europäisches Parlament oder die Mitgliedstaaten. Welches Problem wurde da erkannt und wurde dann quasi in dieser Verordnung als einen Lösungsschritt dann auch gesehen? Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele bringen?
Genau, es soll maßgeblich einfach gesprochen um faire Spielregeln gehen. Also zwischen den Nutzerinnen und Nutzern und den Plattformbetreibenden. Die Verordnung ist vom 19. Oktober 2022 und ist maßgeblich in der Umsetzung seit 2024, also relativ neu. Und die ersten Fälle, die wir unter der Verordnung haben, die sind auch erst jetzt 25, 26 aufgetreten, beziehungsweise in der Anwendung. Können wir aber gleich mal drauf zurückkommen. Mhm. Was die längere Verordnung auf jeden Fall reguliert, sind zum Beispiel AGB-Transparenz, sind Qualität und Bearbeitung von Meldungen, sind eben Gestaltung und Merkmale und Funktionsweise von Online-Diensten und sind vor allen Dingen Empfehlungssysteme, das, was wir als Algorithmus kennen. Also was wird mir wann angezeigt? Und ganz, ganz wichtig auch, was wir oft ein bisschen belächeln, aber Werbung. Also wie funktioniert Werbung? Wer bestimmt, wer das schalten darf? Wer bestimmt, welche Ergebnisse ich sehe? Und wie wird das reguliert? Und der sogenannte Krisenreaktionsmechanismus. Das heißt, wenn eben Vorfälle passieren, dann was ist die Moderationspflicht der digitalen Dienste? Und wie gehen die damit um? Das ist so ein bisschen das, was wir am meisten beobachten, dass die dieser Pflicht nicht nachkommen. Ein weiterer wichtiger Schritt ist Jugendschutz. Das heißt, die großen digitalen Dienste, die wir gerade im Kommunikationsbereich haben, sind theoretisch erst ab 13. Die Fälle, die wir jetzt quasi zur Anklage in Anführungszeichen gebracht haben mit der Kommission, sind oft die Fälle, dass die sagen, dass wir feststellen, es sind unter 13-Jährige auf den Online-Plattformen. Wie kann das sein? warum reguliert ihr das nicht? Also Regulierung und Moderation, Hassrede, Deepfake, das sind alles Sachen, die wir sagen, das sind eben diese Fälle, die von unten kommen, wo wir sagen, wir müssen die entsprechenden Verbraucherinnen und Verbraucher schützen. Und im maßgeblichen Fall ist das ja auch Jugendschutz. Also.
Ja, wir diskutieren ja jetzt global gerade auch um ein Verbot von Social-Media-Zugängen. Australien war, glaube ich, die ersten, die das ja auch umgesetzt haben. Jetzt Großbritannien, das ist, glaube ich, auch gerade in Diskussion. Ich glaube, ab nächstem Jahr soll ja da auch der Zugang für unter 13-Jährige, wenn ich es richtig gelesen habe, verboten sein. So wie ich das jetzt verstehe, ist es ja per se erstmal kein Verbot von Plattformen, sondern eine stärkere Regulierung von Plattformen und sie eher an die an ihr Gewissen und auch an ihre Aufgaben, an ihre gesellschaftlichen Aufgaben zu erinnern. Ich würde jetzt noch einen Schritt mal zurückgehen, weil viele fragen sich ja auch immer, ja gut, ich meine, warum müssen wir jetzt erstmal auf europäischer Ebene gehen und das Ganze regulieren, also Gesetze dafür schaffen? Würde es denn nicht reichen, wenn wir das in jedem Land, ja, Deutschland zum Beispiel, regulieren würden? Oder vielleicht auch nur in Irland, weil einige der Unternehmen, die wir ja diskutiert haben oder genannt haben, sind ja ansässig in Irland und haben dort ihren europäischen Hauptsitz. Also warum würdest du sagen, reicht es nicht aus, dass jedes Land seine eigene Regulierung hat, sondern warum mussten wir auf diese europäische Ebene gehen?
Ja, sehr gute Frage und ich glaube, das ist eine relevante Frage. Ich gehe mal einen kleinen Minischritt noch nach links, in Anführungszeichen. Ich war zu einem ähnlichen Thema bei einer Abschlussklasse vor einer guten Woche. Und die haben ähnlich argumentiert oder gefragt, so, was brauchen wir doch nicht europäisch regulieren? Wir können das auch irgendwie in Deutschland oder in Spanien oder in Italien selbst entscheiden, wer, wie, wann, was die sagen dann machen darf. Aber es geht tatsächlich nicht um das machen dürfen. Nochmal vielleicht den Pressesprecher zu zitieren. Wir wollen nur durchsetzen, dass alles, was illegal ist, auch digital illegal sein soll. Und wir sagen nicht, dass wir irgendwelche Inhalte löschen. Also es geht nicht um Beschränkung der Meinungsfreiheit, was ja auch oft postuliert wird, sondern es geht darum, dass wir das Ganze europäisch angesiedelt haben, weil wir überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen wir Meta, einen riesigen Meta-Konzern, wenn wir jetzt eben die Marktmacht von Kommunikationssystemen der digitalen Services, die unter Meta laufen, das ist ja Facebook und Instagram zum Beispiel, nehmen, dann ist das relativ schwierig als, von mir ist auch kleines, mittelgroßes Deutschland, das zu regulieren gegen die Marktmacht von Meta. Da müssen wir schon mit den 450 Millionen Konsumenten, Konsumentinnen auf der europäischen Ebene quasi kommen, um dann überhaupt zu sagen, auf dieser Ebene habe ich ein Gegengewicht und eine Marktmacht, um überhaupt sprechfähig gegenüber dem Meta-Konzern zu sein zu können. Und was jetzt die, wenn jetzt eben Meta gegen die Richtlinien des DSA verstößt, was aktuell auch der Fall ist, dann gibt es eben verschiedene Anhörungspunkte. Es ist ein längeres Verfahren über mehrere Stufen. Es ist natürlich keine Vorverurteilung. Da wird der Konzern erstmal zu Angaben verpflichtet, also Auskunftspflicht, dann auch Rechtfertigungspflichten. Es gibt immer auch die Chance, dass wir das ändern oder moderieren oder anpassen. Und wenn das alles nicht greift, dann ist unter dem DSA vorgesehen, dass bis zu 6% des globalen Umsatzes als Strafe verhängt werden können. So. Das ist so ein bisschen das, was jetzt die Konsequenz ist aus dem Ganzen. Aber man kann sich natürlich auch fragen, wie lange dauert das und wie kräftig oder wie wirkkräftig oder mächtig ist das Ganze? So. Können wir gleich nochmal zurückkommen. Mhm. Ich wollte aber trotzdem noch sagen, je nachdem, wie das ausgeht, haben wir ja trotzdem uns auch gerade mit der neuen Kommission, die es ja seit der Europawahl 2024 auch gibt, gesagt, wir wollen auch ein bisschen technologische Souveränität haben in Europa. Also die ganzen Prozesse, die wir sehen, wie sich die Welt entwickelt und verändert, dazu sagen, wir wollen eigenständig über Technologie, über Souveränität und Sicherheit und Demokratie zumindest in dem Maß bestimmen, dass wir versuchen, das zu regulieren und zu unseren Gunsten regulieren. Und da ist auch eine der Prioritäten bis 2029 eben Cybersicherheit, Kampf gegen Desinformation und auch eben dieser Moment Diskriminierung und Hassrede zu bekämpfen. Und ich glaube, das ist ein guter Anfang, ein guter Schritt. Und ich glaube, wir sind der erste, ich weiß das, wir sind der erste Wirtschaftsraum, der sich wirklich diese Regulierung gegeben hat. Also wenn wir sagen, wir haben die drei großen Blöcke, China, die Europäische Union und die Vereinigten Staaten, dann sind wir der Raum, der diese gewisse Freiheit, also diese Bürgerrechte sich auch im digitalen Bereich gegeben hat. Und das ist ja auch eigentlich ein guter Anziehungspunkt für die Unternehmen und für Markttreibende im digitalen Bereich. Die sagen, okay, ich habe eine Sicherheit, ich habe einen guten Rechtsrahmen, da online auf wettbewerbsfähig bleiben zu können. Und das ist auch das Gute, was ich darin sehe.
Wir sehen ja gerade, dass die ganzen Unternehmen, die wir angesprochen haben, die ja so eine große Marktmacht haben, ja auch amerikanische Unternehmen sind. Und ich mag dann nur einmal auch noch auf unsere Sendung Talking Europe verweisen. Da hatte nämlich Christoph ein Gespräch mit Michael Weinmann zum Thema Tech-Oligarchy, also wenige große Organisationen, die diesen Markt quasi dominieren und diese sogenannten Tech-Pros ja auch immer mehr Einfluss bekommen, abseits von staatlichen Strukturen. Und deswegen ist es ja, glaube ich, auch ein großer Ansatz hier, wieder mehr Zugriff auch zu diesen Entwicklungen zu bekommen und gerade in Europa, so wie du es beschrieben hast. Der DSA ist eben auch für digitale Dienste zuständig und im Fokus stehen eben diese Online-Plattformen und Suchmaschinen. Kannst du vielleicht auch nochmal sagen, was an diesen Akteuren denn genau so machtvoll ist, wenn man sie nicht beschränken würde? Warum wir sie jetzt besonders in den Fokus nehmen? Weil das ja, ja, wie du schon gesagt hast, eine bestimmte Marktmacht darstellt. Und wenn man die nicht regulieren würde, was im schlimmsten Fall passieren könnte, oder vielleicht hast du Beispiele aus den USA oder in anderen Weltregionen, wo das eben nicht reguliert wird und was da für negative Konsequenzen drohen würden.
Mhm. Gerne. Es gab dieses Jahr, und also ich habe es bei Instagram auf jeden Fall gesehen, es gab so einen Moment, wo man Videos gezeigt bekommen hatte, ich will wieder 2016 haben. Also wir haben ja jetzt quasi diesen 10 Jahre Zurückblick-Winkel zu haben. Und das waren auch so die Anfänge von Instagram, von Stories, von quasi Präsenz im digitalen Raum viel. Und natürlich auch große Umbrüche, also wenn wir an den Brexit denken, an die Wahl von Donald Trump, große auch Umwürfe im politischen System seitdem. Aber auch, ich würde sagen, wirklich diese 10 Jahre waren die maßgebliche Entwicklung im digitalen Dienstleistungsbereich, also gerade in dem Kommunikationssektor. Das nehmend, und da gibt es auch ein ganz gutes Reel von der Kommission tatsächlich, wo dann oben links kann man, das haben wir eben unter dem DSA geschaffen, wieder einstellen, dass wir eben die Empfehlungssysteme rausnehmen. Das heißt, da steht dann oben drin nicht, was dir Meta empfiehlt, also mit viel Werbung, mit 20 Katzenvideos, sondern einfach nur chronologisch für dich. Das haben wir unter dem DSA geschaffen und das erzähle ich auch immer ganz gerne an den Schulklassen, wenn man rechts auf die drei Punkte bei so einem Post zum Beispiel klickt, kann man einstellen, entweder gar nicht mehr sehen oder man kann dann ja auch gewisse Werbeakteure, die einem eingespielt werden in den Feed, auch einfach löschen und sagen, ich will das gar nicht mehr haben. Also das ist ja dieser Verbraucherschutz, dieses Nein, was wir ermöglichen, was wir unter dem DSA geschaffen haben. Also das sind ganz, ganz sag ich mal, bürgernahe Beispiele jetzt. Zurück zur Frage, was sind die Gefahren oder was sind oder was ist die Marktmacht inzwischen? Eben auf dieses Beispiel nochmal zu kommen, was hat sich eigentlich seit 2016 getan? Also wir haben, ich glaube, mit der Brexit-Wahl, mit Donald Trump hat das so ein bisschen angefangen, dass wir gelernt haben, es gibt gewisse Systematik innerhalb von Kommunikationsdienstleistern, die anfällig für Beeinflussung sind. Wir müssen da nicht in die Tiefe gehen, aber ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Und wir haben dann auch gelernt, dass eben diese, wer bestimmt diese Empfehlungsdynamik in dem System, also was wird mir angezeigt und wenn ja, wie oft und welcher Werbegebende hinter dem System bestimmt das und wer hat eben welche Macht. Das ist bei Google eigentlich noch viel perfider, wenn man so will, als bei Instagram ehrlicherweise. Also wenn man Google als Suchmaschine nimmt und sagt, ich möchte jetzt einfach nur, ein basales Beispiel, den nächsten Hautarzt finden und dann kommt ja nicht der Nächste oder der Beste oder der Neueste, sondern da kommt ja der oben hin, der am meisten an Google gezahlt hat. So. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo man denkt, okay, dann scroll ich nach unten und suche mir einen oder ich gehe zu einer Ärztebewertungsplattform und gucke da richtig gut. Aber es gibt ja auch Themen, die sehr viel komplexer sind, wo man das nicht so gut für sich sortieren kann. Und ich finde, da ist dann schon die Grenze zwischen, was darf sich so ein Konzern wie Google erlauben und wo müssen wir irgendwie regulieren? Wenn wir sagen, das ist jetzt nicht mehr im Sinne eines freien Marktes, wo wir sagen, okay, gut, wenn jemand halt Geld in die Hand nimmt, soll er Werbung machen, sondern bei gewissen Informationen muss man sich schon überlegen, wer bestimmt jetzt eben relevante Suchergebnisse zum Beispiel. Ähnliches läuft ja auch auf verschiedenen Plattformen. Gerade das Thema Werbung ist das, was am meisten unter dem Englischen sagt man Preach, also die Verletzung der Verordnung über digitale Dienste läuft. Das ist tatsächlich das, was, das bringt ja auch am meisten Geld, ehrlicherweise. Und wir wissen, wenn man wissen will, wie die Sachen funktionieren, dann muss man gucken, wo das Geld hinfließt. So funktioniert die Beobachtung von digitalen Dienstleistern ebenfalls seitens der Kommission. Das ist auf jeden Fall das, wo am meisten Regulierung passiert momentan. Wir haben auch die großen Beispiele Shein und Temu. Mhm. Da geht es aber eher um Verbraucherschutz.
Das sind die Online-Händler aus China.
Genau, korrekt. Da geht es eher um zwischen Markenschutz und wie gut ist das Produkt eigentlich für den europäischen Markt geeignet. Da geht es tatsächlich eher um das. Und bei den eher US-amerikanischen Dienstleistern geht es tatsächlich um, wie irreführend ist deren Werbewirkung. Also zum Teil auch, bestimmt auch schon mal jeder mitbekommen, fühlen Sie sich müde, schwach, kaufen Sie XY. Wollen Sie schlanker werden, wollen Sie sportlicher werden? Also diese ganzen Slogans, die kennt man. Dann kommt irgendwo in seinem Feed, bei welcher Plattform auch immer, ein Produkt der Wahl und man kann fünfmal weiterklicken und kriegt dann auch noch 20 Newsletter angeboten. Und das ist das, was wir momentan auch massiv versuchen zu regulieren. Also eben nicht über Werbung und Newsletter die Kunden oder die Verbraucherinnen und Verbraucher da missbräuchlich in den Sozialdiensten zu haben. Und das ist eben das, dass wir sagen, wo fängt es an, dass diese Empfehlungssysteme auch in das Thema Desinformation und illegale Inhalte abrutschen. Da sind wir auch im Gucken, dass das ein bisschen klarer abgrenzbar ist. Das ist auch so ein bisschen eine Grauzone, gerade nochmal auf das Thema Jugendschutz zu kommen. Also wo fängt gerade Werbung und also Kaufinteresse dahinter und Jugendschutz, das ist auch ein großes Thema. Da auch gerade so was Simples wie, wie einfach kann ich Alkohol im Internet kaufen? Wie einfach kann ich Drogen im Internet kaufen? Also das sind so Sachen, da ist ja eine große Marktmacht dahinter. Und wie einfach kann ich mit zweimal klicken was bekommen? Das sind so Sachen, das hört sich so ein bisschen naiv und basal an, aber es passiert jeden Tag.
Ja.
Auch Menschen, die sich eigentlich für relativ intelligent halten. Und da müssen wir eben gucken, dass wir Transparenz in diese Empfehlungssysteme reinbekommen und Werbung deutlich besser deklarieren. Inzwischen gibt es ja auch mit der KI-Verordnung, die auch da reingreift, das Label, dass wenn Bilder eben nicht mehr natürlichen quasi Gestaltung entsprechen, dass das unten in dem Bild bei den Digitaldienstleistern angegeben werden muss. Vielleicht schon mal gesehen, dass da steht irgendwie KI generiert zum Beispiel. Das sind dann auch sowas, wo wir sagen, das ist auch Jugendschutz und Verbraucherinnen und Verbraucherschutz, dass wir sagen, das ist auch irreführende Werbung, wenn jemand sich künstlich schöner, besser, schlanker darstellt. Also wir reden gerade in diesem auch Body-Positivity-Bereich. Das ist ein großer Markt, da über irgendwelche Abnehmmittel, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ein riesiger, verwirrender Markt und das ist ein großes Thema zum Beispiel. Ja.
Also du hast es sehr lebensnah jetzt schon beschrieben. Also es ist jetzt nicht irgendwas, was nur in Brüssel diskutiert wurde und man dann denkt, okay, hat es überhaupt eine Relevanz für meinen Alltag? Ich glaube, du hast einige Beispiele genannt, wo wir alle andocken können und das auch schon gesehen haben. Du hast vorhin schon gesagt, es ist vor allem auch Jugendschutz ein großer Bestandteil. Und jetzt möchte ich aber auch natürlich auf das andere Spektrum gucken, der Alterspyramide. Wir sehen ja, dass viele Menschen sich auch in diesen Foren rumtreiben und ihre politische Information dort hernehmen und nicht mehr vielleicht die klassische Tageszeitung haben. Wie würde denn dieser DSA oder welcher Baustein oder welchen Einfluss hat er denn, wenn wir zum Thema Desinformation nochmal einsteigen oder Hassrede? Also wenn ich durch meinen Feed scrolle und ich sehe politische Inhalte, dann muss ich nicht weit in der Kommentarspalte nach unten klicken, um dann eben diese abschätzigen Kommentare zu lesen. Und wenn ich es wirklich will und ich gehe nochmal auf X, dann sehe ich auch Verschwörungserzählungen und so weiter. Und das macht ja was mit unserer Gesellschaft. Wie wirkt er denn da? Also da möchte ich jetzt nicht nur immer auf die Jugend schauen, sondern ich möchte jetzt bewusst auch mal aufs ältere Semester blicken. Mhm. Die werden ja dann auch gleich sagen, ach, wenn das jetzt hier reguliert wird, dann wird das ja verboten, dann ist es ja Einschränkung meiner Meinungsfreiheit und dann sind wir quasi schon im nächsten Narrativ, dass ja dann wieder diese rechte Bubble vor allem füttert und auch Zweifel sät. Vielleicht können wir an dieser Stelle auch mal drüber sprechen, ob der DSA und diese Ideen, die da auch andocken, wie mit der KI-Verordnung, schränkt das die Meinungsfreiheit an oder schützt ihr sie?
Vielen Dank für die Frage. Auf gar keinen Fall ist das eine Einschränkung von Grundrechten. Also Meinungsfreiheit ist ja ein Grundrecht. Ich habe am Anfang gesagt, das ist die Idee einer digitalen Staatsbürgerschaft. Das heißt, die Rechte, die wir im realen Leben, im physischen Leben haben, auch digital umzusetzen. Und das Grundgesetz, das wir in Deutschland leben, hat ja so einen zweipoligen Charakter. Das heißt, dass wir oft sagen, wir haben natürlich die eine Grundfreiheit, aber die wird reguliert auch durch das Gegenpol. Meistens ist die Grundfreiheit natürlich in der Rechtsprechung deutlich höher gewichtet und der Gegenpol für die Ausnahmefälle. Ähnliches auch grundsätzlich für die Meinungsfreiheit gesprochen. Natürlich kann ich in diesem Land alles sagen, was ich möchte, solange sie nicht die Rechte eines anderen beeinflusst. Und das gilt ja auch im digitalen Bereich. Also ich mache jetzt mal so ein Beispiel. Wenn ich jetzt anfange, dich zu beleidigen, ist das nicht mehr meine Meinungsfreiheit, sondern dann ist das ein Straftatbestand. So. Und das Gleiche gilt ja auch im digitalen Raum. Ich kann natürlich kommentieren und sagen, ich bin damit überhaupt nicht einverstanden, finde ich den größten Bockmist aller Zeiten. Ist Meinungsfreiheit. Aber sobald ich anfange, jemanden zu beleidigen, und da sind wir an dem Punkt, wann sind wir da eben, das ist diese neue Grenze, die wir versuchen besser durchzusetzen, also der Regulierung und der Moderationspflicht dieser Plattform. Es gibt da jetzt auch ein neues Modell, das heißt Secured Flagger. Im Deutschen würde man sagen, ja, geprüfte Meldepersonen, würde ich das mal so spontan übersetzen. Mhm. Das heißt, das sind Gruppen oder Einrichtungen oder auch wirklich Einzelpersonen, die sagen, wenn mir das auffällt in einer Diskussion, also in einem Kommentarspalten-Diskussion, dann bin ich auch bereit zu melden. Also eben, wenn da massiv eine Beleidigung stattfindet oder auch wenn es in ein politisches Ausgrenzungsmotiv geht, was leider auch oft passiert. Und wenn wir auch in das Motiv Hassrede kommen, also wenn wirklich massiv zum Beispiel eine Person durch verschiedene, entweder Personen oder es gibt ja auch dann inzwischen, dass wir sagen, es gibt sogenannte Bots, also gar nicht mal menschliche, sag ich mal, Funktionäre im Digitaldienstbereich, die dann eben Meinungsmache betreiben, indem sie immer wieder Sachen posten unter oder kommentieren unter verschiedene inhaltliche Fragestellungen.
Und dadurch natürlich auch wieder Aufmerksamkeit für den Post generieren und der dann weiter hochgespült wird, zumindest war es in der Vergangenheit so.
Genau, das ist leider das Schlimme oder auch kann ja auch gut funktionieren, wie Algorithmen und diese Empfehlungssysteme funktionieren. Das heißt, die funktionieren nicht nach der Logik ortsgebunden oder das Aktuellste nach oben oder das Relevanteste nach oben, sondern halt eben über diese Systeme, was viele Aufrufe hat, bringt mir viel Geld eben, das ist dieses Moment Werbung wieder dahinter, weil die dann meistens auch irgendwie einen Werbemoment irgendwo immer dabei haben. Also das darf man nie vergessen, es geht immer ums Geld. Mhm. Also es geht jetzt nicht darum, dass irgendwelche, das ist ja auch manchmal so ein bisschen das Narrativ in Deutschland, dass das alles getrieben ist von irgendwelchen Leuten, die unser deutsches System gefährden wollen. Also man guckt da manchmal gerne nach Russland oder nach China. Die haben bestimmt auch Interessen, da Desinformation zu verbreiten. Aber das sehr viel relevantere Motiv ist einfach Unternehmen, die damit Geld machen wollen. Mhm. Die da irgendwelche Werbung reinschalten und das dann irgendwie kombinieren. Wenn man möchte, es gibt auch im Öffentlich-Rechtlichen super gute Hintergrunddokumentationen zu, wie Werbung im digitalen Bereich funktioniert. Das ist momentan einer der größten Märkte, die man sich vorstellen kann. Sehr perfide, zum Teil wirklich angsteinflößend, wie anfällig man da ist. Also ich habe mich da selber auch schon...
Ach, du hast dich erwischt, gefühlt,
ja? Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie man da quasi als kleines Rädchen mitgetragen wird. Ich glaube, das ist so, wo wir hingehen müssen, um zu sagen, da aufzuklären und zu sagen, ich muss mir bewusst werden, was ich da sehe und das betrifft ja uns genauso wie, ich würde sagen, sogar noch viel mehr zu einer Frage zu kommen, jemand, der nicht mit diesem System aufgewachsen. Mhm. Also ich bin damit auch nicht aufgewachsen, aber ich würde sagen, ich bin damit eher vertraut als jemand, der jetzt heute 60 und älter ist. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass wir sagen, dass wir da ein bisschen mehr, klar, wir machen inzwischen ganz gute Erklärvideos und haben auch Texte dazu, aber ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen mehr auch in diese sogenannte Erwachsenenbildung reinbringen, dass wir sagen, wir müssen das ein bisschen mehr aufgreifen. Also wirklich auch wirklich Workshops dazu anbieten, eben zu erklären und zu zeigen, also warum wird mir das angezeigt, wie funktioniert der Hintergrund, welche Interessen sind da, wer sind die Akteure, dass man da so ein Gefühl für bekommt, was bin ich eigentlich da? Also bin ich nur deren Schachspieler, deren Bauer im System irgendwo? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das irgendwie auch in jeder Alterskohorte irgendwo abzubilden und grundsätzlich eben diese guten Sachen, was ich vorhin dargestellt hatte, eben, dass man sich selbst sagen kann, nein, ich will das eben, ich bin da raus, zu sagen, nein, ich will nur den chronologischen Feed haben. Ich will einfach nur von oben nach unten sehen und nicht mich bestimmen lassen durch irgendwelche Akteure oder Werbung.
Jetzt bist du ja Europa-Kommunikationsexpertin, qua deiner Professionen, aber auch qua der ständigen Kontakte mit den Menschen, die du auf dem Kiezfest hast oder eben auch, wenn du vor Publikum sprichst. Wenn ich solche Debatten wie die zum DSA verfolge, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass wir in Deutschland eine ganz eigene Diskussion führen, die manchmal abgekoppelt ist von der europäischen Realität, so nenne ich sie mal. Anderes Beispiel, wenn wir um Sicherheit in Europa sprechen, dann haben wir eine ganz andere Sichtweise als vielleicht die Franzosen oder die Briten. Würdest du sehen, wenn du jetzt die Diskussion anschaust, oder würdest du es auch so sehen, dass die Diskussion um den DSA und alles, was damit dran hängt, was du ausgeführt hast, dass es in Deutschland nochmal einen anderen Twist hat als in anderen europäischen Staaten?
Ja, ich glaube, die Deutschen diskutieren ganz gerne um das vermeintliche Thema Meinungsfreiheit und man darf ja hier nichts mehr sagen, schon super oft gehört. Das sind die von mir aus gerne auch eher älter sind, würde ich sagen, die sich auch nicht abgeholt fühlen von dieser Entwicklung, eben nochmal das Bild zu beschreiben, dieses Bewusstwerden 2016, 2026, wie schnell sich die Welt verändert hat, was inzwischen technologisch alles in diesen 10 Jahren passiert ist, auch an vielen negativen politischen oder großen Baustellen, die wir hatten, die Pandemie dazwischen, dieses von einer Krise zur nächsten hüpfen und das Gefühl von vielen Menschen, ich kann das nicht mehr, es ist einfach nur noch, ich kann gar nicht mehr reagieren auf diese multiplen Krisen und auch das Gefühl zu haben, die Bundesregierung trägt da mich nicht mehr so gut mit. Ich glaube, das ist eher so eine Grundstimmung im Land, dass wir so ein bisschen nicht abgeholt sind. Manche sagen auch, habe ich von einem guten Bekannten gehört, wir leben alle in so einer Art posttraumatischen Belastungsstörung, weil wir so viel immer wieder dieses, wir schaffen das und von der einen Krise zur nächsten und man kann gar nicht aufatmen, man ist dauernd wieder so im Kampf, im Reaktionsmodus. Und das trifft ja auch ganz viel dieses Moment, ja, ich könnte mehr lesen, ich könnte eine Fortbildung machen, ich könnte mich besser informieren, aber ich bin eigentlich zu müde, so gesellschaftlich gesehen. Und das trifft auch auf das Moment Digitaldienste zu. Und die großen Unternehmen, die wir vorhin auch schon angesprochen hatten, die nutzen das massiv aus. Also die nutzen dieses, okay, ich habe da diesen wehrlosen Verbraucher, diese wehrlose Verbraucherin und ich guck mal, wie weit ich gehen kann. Und aber auch das Gute sehend, ich glaube eben, dass wir der einzige Raum sind weltweit, also die Europäische Union, die sich diese Regulierung gegeben hat, haben wir gezeigt, okay, vielleicht haben wir nicht das schärfste Schwert, aber wir stehen auf jeden Fall auf und wir können mit uns nicht alles machen. Und wir können da bestimmt noch ein bisschen stärker werden und ein bisschen marktwirtschaftlich stärkeres Schwert entwickeln. Aber ich glaube, es ist der gute Anfang zu sagen, nee, mit uns nicht. Und zurückzukommen auf die Frage, ist da Deutschland anders? Ich würde sagen, grundsätzlich nicht. Vielleicht in dieser, wie wir online reden, aber das ist eher so ein deutsches Presseding, was ich persönlich sehe. Das ist meine ganz private Meinung. Ich finde, die deutsche Presse schreibt oft auch eher negativ oder nicht unbedingt pro-europäisch, liegt aber auch eben an diesem System mit Werbung mache ich Geld und es ist Clickbaiting, sagt man im Englischen, also mit vielen Anklickzahlen auf meine quasi veröffentlichten Artikel.
Reißerische Überschriften.
Genau, da bekomme ich ja eben die Lesermasse und auch das Geld. Das ist ja das gleiche Motiv, wie eben diese Feeds funktionieren. Das heißt, ich brauche irgendeinen Moment, womit ich Geld verdiene. Und ich kann das den lokalen Journalistinnen und Journalisten auch gar nicht in Abrede stellen. Also ich weiß nicht, wie ich agieren würde, aber im Endeffekt müssen wir alle irgendwie überleben oder also wirtschaftlich überleben. Aber das ist so ein bisschen das Motiv, was dahinter steht, dass sich halt die negative Schlagzeile wie ÖPNV funktioniert schon wieder nicht oder irgendwas ist eingestürzt oder Brücke ist gesperrt oder was auch immer, verkauft sich halt deutlich besser, weil dann die Leserinnen und Leser das anklicken, weil sie natürlich wissen wollen, was schon wieder nicht funktioniert, als die gute Schlagzeile wie wir haben eine öffentliche Schule mit Büchern bestückt zum Beispiel. Hm. Das sind so ein bisschen die Momente, wo wir da andocken. Und das ist auch, wo der deutsche Leser dann halt gerne schreibt, ach ja, und dann kommentiert. Und dann kommen eben diese Kommentare, die sich dann so spiralisierend ins Negative manchmal gerne reinsteigern. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so ein unmenschliches Ding. Ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar. Aber ich glaube, der Deutsche ist auch ein bisschen da anfällig dafür, das würde ich schon so sehen. Aber grundsätzlich will ich Deutschland jetzt nicht in der negativen oder anderen Rolle sehen im gesamteuropäischen Konzert. Ich glaube schon, dass wir alle oder die damit in den Ausschüssen im Parlament oder in den Arbeitsgruppen arbeiten oder in den Generaldirektionen bei der Kommission, ich glaube schon, dass die alle das gleiche Interesse haben und da eben unsere quasi digitale Staatsbürgerschaft oben tragen wollen und sagen, wir müssen unsere Bürgerrechte auch im digitalen Raum verteidigen und da natürlich auch eben den Schutz einfach von jedem Einzelnen irgendwo sehen. Und ich glaube schon, dass das insgesamt das große Bild passt.
Deutschland ist ja auch so eine Talkshow-Nation. Findest du denn, dass so der DSA und alles, was damit zusammenhängt, was wir gerade diskutiert haben, auch genügend Öffentlichkeit bekommt? Also die Vorzüge, die du beschrieben hast, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, und vielleicht auch die Lösungsmöglichkeiten, die die Europäische Union gibt. Würdest du dir wünschen, dass es öfters auch mal in Talkshows behandelt wird, dass es auch wirklich ein großes Publikum erreicht? Weil du hast ja auch gerade schon das Defizit angesprochen, dass du dir wünschst, dass es mehr Fortbildungsangebote gibt oder dass es vielleicht in der Schule regelmäßiger angesprochen wird. Aber aus meiner Erfahrung ist das ja immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein und ich kann noch so gute politische Bildung machen, wenn dann am Abend jemand in der Talkshow bei Lanz oder wie auch immer sie heißen, irgendwas anderes erzählt, dann bin ich wieder Wochen beschäftigt, dieses einzuordnen oder aufzuarbeiten. Also geht da noch mehr oder denkst du, wir sind da eigentlich schon gut informiert, was der DSA kann und was er nicht kann?
Dann geht auf jeden Fall noch sehr viel mehr. Ich mache jetzt mal ein lustiges Beispiel. Wenn man diese drei Buchstaben einfach nur googelt, kommt was komplett anderes. Schon mal gemacht?
Ja.
Ja, ja klar. Da kommt Data Structure, also Datenstruktur und Algorithmen. Was komplett anderes, was heißt komplett nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht das, was wir unter dem DSA heute verstehen, also in dieser Sendung. Ich fand das bemerkenswert lustig zu sagen, vielleicht hätten wir uns eine bessere Abkürzung geben sollen, eine, die bei Google oben steht, aber vielleicht sollten wir einfach auch Google mehr Geld bezahlen, als wir oben stehen. Nein, aber du verstehst, was ich meine.
Ja, also, klar.
Das Problem ist, die guten Sachen, die das ja bestimmt irgendwo für jeden bedeuten würde, sind ja nur so lange gut, wie ich sie auch gut verkaufen kann. Leider ist der Mensch so gepolt. Der Mensch muss sofort auf den ersten Blick sehen, wo ist mein persönlicher Vorteil davon? Oder was macht eben Europa bei mir persönlich vor Ort für mich? Menschen sind leider so. Und das ist auch total normal und ich würde das auch gar nicht irgendwie verwerflich finden. Und daran müssen wir ein bisschen arbeiten, an unserer eigenen Werbung. Also wie stellt sich eben die Kommission oder Europa oder die Leute, die daran arbeiten oder die das regulieren, medienwirksam auch nach außen positiv dar. Klar, also wir, sag ich mal, oder die sich dafür interessieren, kennen natürlich die, ich finde schon gut produzierten Videos von der Kommission, die das darstellen. Aber die Frage ist, wie viele Menschen erreicht das? Das ist eine relevante Frage. Ich musste mal dran denken, ich glaube, die mediale Präsenz von Ursula von der Leyen, also ihr persönlicher Account, ist tatsächlich relativ groß und der ist auch weltweit viel geguckt. Und sie macht ja viel auch auf Englisch und Französisch, was, glaube ich, der Internationalität oder der Reichweite dient. Und sie hat gesagt, ganz einfach, ich bin eine Mutter, ich bin es auch. Wer soll unsere Kinder erziehen? Sind das wir oder sind das Algorithmen, also Empfehlungssysteme? Und ich glaube, das ist so ein ganz einfacher Satz. Den versteht jeder. Also ich glaube, es sind das diese einfachen Beispiele, die ich versucht habe, vorhin auch zu geben, einfach so lebensnah das runterzubrechen. Also es betrifft wirklich mich persönlich und es ist nichts Abstraktes. Und das ist mein großer, also ich komme ja aus der Bildungsarbeit-Ansatz, zu sagen, ich möchte es so einfach erklären oder so einfach darstellen, dass jeder sich betroffen fühlt oder jeder sagt, ach ja, stimmt, nee, das geht mir auch so, fühle ich auch so mit. Mhm. Zu der Frage mit, sind wir eine Talkshow-Nation? Und ich glaube, da schenken wir uns nicht viel zu Frankreich oder auch die großen Talkshows in den Staaten oder es gibt ja verschiedene, oder Spanien hat auch Talkshows. Ich weiß nicht, ob wir da mehr oder weniger besser. Ich würde eher sagen, die wir haben, das ist eine ganz kleine Blase, die guckt. Also ich zähle mich auch dazu, ich gucke schon ganz gerne. Aber ich weiß nicht, ob das so eine große Reichweite hat, ehrlicherweise. Das muss man ehrlich sagen, meine Privatmeinung. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es so viel Sinn machen würde, das Thema da mehr aufzuhängen. Also meine Meinung wäre eher, wir müssen ein Medium finden, wo wir wirklich bürgernah viele erreichen. Und ich glaube, so sehr ich Markus Lanz und seine Sendung schätze, ich weiß nicht, ob wir da die Masse erreichen, ehrlicherweise. Und ich finde, das ist ein Thema, was uns ja die nächsten Jahre auf jeden Fall beschäftigen wird. Mhm. Also die Regulierung und wer beeinflusst uns wie, auch für die nächsten Wahlen gesprochen und welche Werbetreibenden können uns da wie beeinflussen. Das ist ja ein wichtiges Thema. Also Verbraucherschutz, welche Produkte kommen auf den europäischen Markt über digitale Systeme, Lieferketten zum Beispiel auch hinterdacht. Ich bin mir noch nicht sicher, ich habe noch keinen guten Vorschlag, wenn das die nächste Frage ist, ehrlicherweise, wie wir das schaffen. Also ich glaube, wir müssen, weil selbst die älteren Generationen auf jeden Fall auch digital am meisten unterwegs sind, wir müssen, glaube ich, ein digitales Sprachrohr schaffen. Wie genau, kann man noch durchdenken, bin ich jetzt auch nicht der Marketing-Medienstratege, sollten wir vielleicht mit den Leuten uns besser ins Boot oder die ins Boot holen oder ins Einvernehmen setzen, so rum. Aber ich glaube, das sollte man machen. Da irgendwie die Leute da abholen, wo sie sind. Und die sind, glaube ich, nicht in den Talkshows. Aber das ist wirklich, das ist einfach nur meine ganz private Meinung.
Wir kommen gleich zu einem oder zu drei Orten, wo die Menschen sind und du sie schon abgeholt hast in diesem Jahr. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss dieses Blogs zum DSA auch dich nochmal fragen, wenn wir jetzt 5 Jahre in die Zukunft schauen, also 2031. Woran würdest du es festmachen, dass sich wirklich auch nachhaltig was verbessert hat?
Also das ist tatsächlich auch für mich gesprochen, weil ich die Vorteile sehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jemand, der sie nicht sehen kann und der das nicht so greifen kann, das vielleicht nicht so wahrnimmt, aber eben, ich finde die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel alles googeln dürfen, dass wir, wenn wir eine KI fragen, alle Fragen fragen dürfen. Und da gibt es ein ganz gutes Video, das habe ich von einer Europaabgeordneten gesehen, die in die Staaten geflogen ist. Gleiche Frage eingegeben, gleicher Dienstleister, also ein KI-Agent. Der fängt dann an zu denken, da kommen dann diese Punkte und dann sagt, ich darf diese Antwort nicht geben. Ja. Also das ist für mich so ein ganz privates oder faktisches Beispiel. Ich sage, okay, wir tragen das Prinzip der Freiheit, der Bürgerrechte in den digitalen Diensten tatsächlich sehr oben. Wir haben relativ viel im Verbraucherschutz getan. Im Jugendschutz müssen wir bestimmt noch ein bisschen nachbessern. Ja, die Diskussion, ich meine, das ist eigentlich eine Diskussion, die wir eigentlich gar nicht führen müssten, weil wir haben in den AGBs der großen Plattformbetreibenden drinstehen ab 13. Das heißt, das haben die sich ja selber auferlegt, dass sie es nicht durchsetzen, dass das jetzt unsere Aufgabe, dass sie es durchsetzen müssen. Aber die Diskussion, die führt ein bisschen am Thema eigentlich vorbei. So, zumindestens wenn man sie richtig verstehen würde auf der rechtlichen Ebene. Das sind aber trotzdem die Beispiele, ich sage, okay, wir haben gezeigt, dass es uns nicht egal ist. Und ich finde, für mich ist das Wichtigste, warum ich auch in Europa glaube, dieser Freiheitsgedanke. Also Grundsicherung, also friedlich zusammenleben. Das ist ja auch so eines der Gründungsmotive. Wir gesagt haben, okay, wir haben uns eine Zeit lang nicht friedlich zusammen gehabt und das ist jetzt die längste Friedensphase, die wir haben und ich möchte daran weiterarbeiten und ich glaube, das ist das, was auch im kleinen Rahmen anfängt, eben diese Freiheiten, die wir haben als Bürgerrechte, die eben dann wieder zu verteidigen.
Das war unser Gespräch mit Dr. Anke Wekerle über den Digital Services Act, seine Bedeutung für NutzerInnen und Plattformen sowie die Frage, wie europäische Regeln im digitalen Raum tatsächlich durchgesetzt werden können. Vielen Dank an Anke für die Einblicke und das Gespräch. Damit ist unser Austausch allerdings noch nicht zu Ende. Im zweiten Teil sprechen wir über ihre Veranstaltungsreihe bei der Europa-Union Nordrhein-Westfalen und über die Idee hinter dem Format und darüber, wie europäische Themen vor Ort vermittelt und diskutiert werden können. Diesen zweiten Teil hört ihr in der nächsten Folge des Europa-Podcasts. Bis dahin, abonniert gerne den Europa-Podcast auf eurer bevorzugten Plattform und empfehlt uns gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Wenn dir der Europa-Podcast gefällt und du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann schau bei Steady oder Patreon vorbei. Mit deinem Beitrag hilfst du uns, neue Folgen zu produzieren, spannende Gesprächspartnerinnen einzuladen und europäische Themen fundiert und verständlich hörbar zu machen. Danke, dass du den Europa-Podcast möglich machst.